Rock on, let it rock, rock and roll will never die. Das ist das Motto dieser Stunde. Rock is dead, long live rock. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell zu einer Feierstunde mit der Überschrift 60 Jahre Rock. Im April 1954 wurde der Rock'n'Roll in einem New Yorker Ballsaal geboren und könnte also inzwischen etwas altersschwach, gebrechlich sein mit 60 Jahren auf dem Buckel. Aber erst im Februar sprach Alex Turner, der Sänger der Arctic Monkeys, anlässlich der Verleihung der Brit Awards den legendären Satz Rock'n'Roll will never die. Aber hat es nicht den Anschein, als würde die Rockentwicklung eine Ehrenrunde nach der anderen drehen, um nicht zu sagen auf der Stelle trippeln? Ist der kreative Schwung nicht längst dahin? Muss man nicht konstatieren, dass heutzutage die Retromanie und Rückwärtsbewegung wichtiger, jedenfalls häufiger zu beobachten ist als Innovation und Erneuerung, vor allem im Vergleich mit den 60er und frühen 70er Jahren, als stilistisch und musikalisch alles zu explodieren schien, auch im Vergleich zur späteren Ära des New Wave, des Grunge und der Elektronik in den 90er Jahren, als Veränderungsschübe deutlich erkennbar waren? Ist also die 60-jährige Rockmusik inzwischen müde, behäbig und konservativ geworden? Beispiele dafür gibt es etliche, doch es gibt auch genügend Gegenbeispiele. Und Neil Young wird natürlich recht behalten mit seinen beiden Kernsätzen Rock'n'Roll is here to stay und Rock'n'Roll wird niemals sterben. Neben der geradezu apodiktischen Prophetie von der Unsterblichkeit des Rock'n'Roll enthält dieser Neil Young-Song aus dem Album Rust Never Sleeps von 1979 auch die kritisch beurteilte Zeile It's better to burn out than to fade away, mit der, wie man weiß, Kurt Cobain seinen Abschiedsbrief vor 20 Jahren beendete. Dass es nicht besser ist, zu verbrennen oder gar einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen, als langsam zu verblassen, das hat Neil Young selbst in seiner eigenen Karriere bewiesen, weil er nach seinen Durchhängern immer wieder zurückkam. Über Kurt Cobains Zitat im Abschiedsbrief zeigte sich Neil Young schockiert, denn als Ermutigung zum Selbstmord wollte er seine Zeile nicht verstanden wissen, weshalb er immer wieder auf jene andere Songzeile hinwies, die da lautet »Once you're gone, you can't come back«. Aber eigentlich habe er damals sagen wollen, angesichts der Punkrevolution, die den etablierten Rockstars den Kampf angesagt hatte, es sei besser, künstlerisch ausgebrannt zu sein, als immer die gleiche Musik zu reproduzieren und damit sich selbst allmählich auszublenden. Und damit wären wir wieder beim Thema 60 Jahre Rockmusik. Ist der Rock inzwischen in einer Endlosschleife der ewigen Wiederholungen gelandet, wie so mancher Popkulturkritiker behauptet? Ist er längst ausgebrannt oder verblasst? Aber beginnen wir erstmal mit der Geburtsstunde des Rock'n'Roll. Am 12. April 1954 ab 11 Uhr morgens hatte die Plattenfirma Decca den großen Ballsaal des Pythian Temple in New York gebucht, um dort mit Bill Haley und seiner Begleitband The Comets zwei Songs aufzunehmen. 13 Women und We're Gonna Rock Around the Clock Tonight. Letzterer sollte zum ersten Rockklassiker und Welterfolg der Popgeschichte aufsteigen. Nach Schätzungen wurde der Song von etwa 10.000 Interpreten gecovert. Das Original von Bill Haley erreichte eine Auflage von 200 Millionen Exemplaren und wurde in verschiedenen Kinofilmen als Soundtrack eingesetzt. Diese Aufnahme vom 12. April 1954 gilt als die Initialzündung der Rockmusik.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rights on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Am 12. April 1954 nahmen Bill Haley and his Comets mit Rock Around the Clock den ersten Rock-Klassiker der Musikgeschichte auf. Der Erfolg und die Auswirkung des Songs, zunächst auf die US-amerikanische Jugend, etwas später auf die europäische und letztlich auf die Jugend weltweit, waren damals überwältigend. Eine neue Musikrichtung und Tanzmode und eine bis dahin nicht bekannte Jugendbewegung war entstanden. Und damit begann all das Elend, der Wahnsinn, der Hype, die Euphorie und Ekstase, die Energieentladung der Teens und Twents und später auch der reiferen Jahrgänge. Der Rock'n'Roll eroberte die Welt und entwickelte sich als die Begleitmusik einer jugendlichen Protestkultur. Der Begriff Rock'n'Roll wird einerseits als Stil und Tanzmode der 50er Jahre definiert, andererseits wird Rock'n'Roll vor allem im angelsächsischen Raum als Sammelbegriff für Rockmusik schlechthin verwendet. Einem der großen schwarzen Songschreiber des 50er Jahre Rock'n'Roll, Chuck Berry, wurde 1987 ein filmisches Denkmal gesetzt mit dem Dokumentarfilm Hail, Hail Rock'n'Roll anlässlich des 60. Geburtstages von Chuck Berry. Der Sänger und Songschreiber Garland Jeffries griff den Filmtitel auf und schrieb seinen Tribute-Song Hail, Hail Rock'n'Roll, in dem er die Herkunft des Rock'n'Roll aus dem schwarzen Rhythm and Blues benennt und die Größen des Rock'n'Roll aufzählt: Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Fats Domino, Elvis, Buddy Holly, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis. Und er feierte sie alle auch live im Jahre 2009. Garland Jeffries live 2009 mit seiner Hommage an die Größen des Rock'n'Roll. In seiner Aufzählung der großen Namen des Rock'n'Roll vergaß er allerdings den Auslöser des Rock'n'Roll-Urknalls, Bill Haley, der mit seinem Hit Rock Around the Clock vor 60 Jahren den Grundstein legte für die einzigartige und weltumspannende Entwicklung der Rock- und Popmusik aus dem Rock'n'Roll heraus. Der Begriff Rock'n'Roll ist allerdings offenbar nochmals 20 Jahre älter, denn 1934 erschien ein recht braver Song von drei Schwestern, den US-amerikanischen Boswell Sisters, mit dem Titel Rock and Roll. Allerdings finden sich im Text keinerlei sexuelle Anzüglichkeiten oder Hinweise auf ekstatische Ausschweifungen, die den Rock'n'Roll der 50er Jahre kennzeichneten. Der Text der Boswell Sisters handelt vom rhythmisch rollenden Seegang. Und die Musik zwischen Cabaret und Vaudeville hat schon mal gar nichts zu tun mit dem wilden, ungestümen Rock'n'Roll der 50s. Boswell Sisters meinten mit Rock and Roll 1934 noch ganz unschuldig das Auf und Ab der Wellen des Seegangs. Die sexuelle Konnotation verband sich mit Rock'n'Roll erst 20 Jahre später. Dennoch kann man sagen, dass die Wortverbindung Rock and Roll als Titelzeile eines Songs schon 80 Jahre alt ist. Doch das Startsignal für die Rockmusik, wie wir sie nun seit 60 Jahren kennen, fiel, wie gesagt, im April 1954. Ein Überblick im Schnelldurchlauf. Am Anfang kreisten Hüften, wippten die Petticoats und Pferdeschwänze und man nannte es Rock'n'Roll. Dann wurden die Kippen mit kreisenden Fußbewegungen ausgetreten und man nannte es Twist. Dann plärrten alle in heiliger Hysterie, yeah, 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 und man nannte es Beat. Dann begannen alle berauscht abzuheben und man nannte es Psychedelic Rock. Dann übten sie das Mähneschwingen und Headbangen und man nannte es Heavy Rock. Dann saßen alle andächtig und lauschten, wie die Eltern in der Oper, und man nannte es Art-Rock. Dann jatzten, improvisierten und nervten sie mit endlosen solistischen Exaltiertheiten und man nannte es Jazz-Rock. Dann flogen die Fetzen und alle schrien weitwund. Kein Wunder bei all den Rasierklingen und Nasenringen und man nannte es Punk. Dann war man von Haschwolken umnebelt cool drauf und groovte mit Rasterlocken im jamaikanischen Zeitlupenrhythmus und nannte es Reggae. Dann entdeckte man das Samstagnacht-Fieber, gockelte in Glitzerklamotten zu Eunuchengesängen über die Tanzfläche und nannte es Disco. Dann verteufelte man die E-Gitarren, malträtierte stattdessen die Synthies und nannte es Elektropop. Wer nicht singen konnte, begann zu rappen und man nannte es Hip-Hop. Dann wurden Computerbeats programmiert, der menschliche Gesang durch Roboter-Sounds und Samples ersetzt und man nannte es Techno. Dann fing alles wieder von vorne an und man nannte es Retro-Rock. Und so ging es munter weiter bis heute. Das ist natürlich Unsinn, weil sträflich verkürzt. Aber es war ja auch nur ein kleiner, etwas polemischer Schnelldurchlauf. The greatest rock'n'roll band in the world oder the greatest show on earth. So werden die Rolling Stones genannt, die inzwischen dienstälteste Band der Rockszene. Ihr Debütalbum erschien vor 50 Jahren, genau am 16. April 1964. Und vor 40 Jahren, am 18. Oktober 1974, wurde das 12. Studioalbum der Stones, It's Only Rock'n'Roll, veröffentlicht, das Abertausende von Fans im Chor mitsingen ließ, It's Only Rock'n'Roll, but I like it, yes I do. Und im Titelstück erinnerte Keith Richards Gitarre an Chuck Berrys Rock'n'Roll Riffs. Musikalisch nicht unbedingt einer der besten Titel der Stones, doch alleine der Refrain und die Überschrift adelt den Song zu einem Klassiker der Rockgeschichte. Es ist nur Rock'n'Roll, doch ich stehe drauf. In den 60 Jahren Rockhistorie ist eine Menge passiert und jeder Zeit- und Ohrenzeuge trägt jede Menge Erinnerungen mit sich herum. Manch einer mag sich noch an Hula-Hoop-Reifen erinnern, damals in der Zeit, als die Negermusik und der Hottentottenlärm aufkam, wie die braven Bürger den Rock'n'Roll nannten. Mancher erinnert sich gerne an sein allererstes Konzert, an seine erste eigene Platte, und andere mögen partout nicht mehr erinnert werden an ihr erstes Mal, begleitet von Rock Me Baby oder Je t'aime moi non plus aus dem Kassettenrekorder. Der eine erinnert sich noch gerne an die erste fremde Zunge im eigenen Mund, der andere erinnert sich höchst ungern an die ersten fremden fettigen Fingerabdrücke auf seiner Sticky Fingers Platte und der nächste erinnert sich mit Grausen an die verzweifelten Versuche, das Objekt seiner Begierden endlich öffnen zu können, was wahlweise der Original-Reißverschluss auf der Sticky Fingers LP war oder ein BH-Verschluss oder eine in unzerstörbare Plastikfolie eingeschweißte CD. Vielleicht erinnert sich auch noch irgendwer an die Nasenringe, mit denen man früher Bären durch die Manege zog, oder an die Nasenflügelringe, oder an die Augenbrauenringe und Brustwarzenringe, die man damals Piercing-Modeschmuck nannte, vor langer Zeit, als die Technomusik aufkam. Mancher Romantiker von Anno Tobak mag sich auch noch erinnern, wie man in grauer Steinzeit mit Schnitzmessern seine Initialen und die der Liebsten in die Baumrinde einer alten Buche hineinschnitzte und vielleicht noch ein Herzchen darum herum gravierte. Seit nun auch schon wieder geraumer Zeit heißt diese Technik tätowieren und statt der Baumrinde benutzt man die eigene Haut und statt der durchbohrten Herzchen tätowiert man sich, Zitat, seine Telefonnummer auf den Bizeps und wie man es am liebsten gemacht bekäme. Manch einer, der in der Kindheit mit Omas Tretroller über den Spielplatz zuckelte, büßt heute im Maßanzug auf seinem Hightech-Kickroller zum Bank- und Börsenarbeitsplatz, um dort Beträge in der Höhe von ganzen Staatshaushalten zu verzocken. Und wer sich früher mit Buschtrommeln verständigte, hat heute sein Smartphone-Tablet-Kombi mit Multifunktion eingebautem Komplettbüro, Navi und 100.000 MP3-Songs, darunter auch den unverwüstlichen Rock'n'Roll mit dem noch unverwüstlicheren 12-Takte-Blues-Schema, wie es zum Beispiel von Led Zeppelin in deren Titel Rock'n'Roll live rausgehämmert wurde. Es ist eine lange Zeit her, dass ich losrockte. Bring mich dahin zurück, wo ich herkomme, sang Robert Plant und streute in den Text noch ein paar Bezüge zu alten Rock'n'Roll-Titeln der 50er Jahre ein, etwa zum Tanzstil und gleichnamigen Song The Stroll von 1957 oder zum Song The Book of Love von The Monotones aus dem Jahre 1958. Diese Rock'n'Roll-Reminiszenzen finden sich im Led Zeppelin-Titel Rock'n'Roll, gerade zu hören in einer Live-Fassung von 1972 aus dem Dreifachalbum How the West Was Won, veröffentlicht 2003. Der klassische Rock'n'Roll war Anfang der 60er Jahre untergegangen, und zwar mit dem Aufstieg des Beat und der Beatles, die interessanterweise ihre ersten Erfolge auch mit Rock'n'Roll-Titeln von Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins und anderen feierten. Und die Beatles spielten die Rock'n'Roll-Klassiker fast besser, überzeugender und mitreißender als die Originalinterpreten, was vor allem an den Begleitmusikern von Chuck Berry, Carl Perkins und Co. lag. Das waren in der Regel Studiomusiker, die alles spielen konnten, von Bar- und Tanzmusik bis eben auch Rock'n'Roll. Und so klangen dann auch viele Begleitbands der großen Rock'n'Roll-Stars wie Tanzmucker. Ganz anders die Beatles, die den Rock'n'Roll lebten und in tausenden von Stunden Knochenarbeit in Hamburger Clubs und im Liverpooler Cavern ihre besonderen Performance-Qualitäten entwickelten. Man höre sich nur die ungestüme Beatles-Version des Chuck Berry-Songs Rock'n'Roll Music an, die ungeheure Energie und Dynamik des Zusammenspiels und die emphatische Singweise von John Lennon, die fast alles in den Schatten stellten, was die üblichen zusammengewürfelten Rock'n'Roll-Kombos der 50er Jahre musikalisch-handwerklich zustande brachten.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast.
Am 18. Oktober 1964 nahmen die Beatles diese mitreißende Fassung des Chuck Berry-Songs Rock'n'Roll Music für ihr Album Beatles for Sale auf. Sie waren zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Sprung, die Rock'n'Roll Music zu revolutionieren. Im Jahr drauf, 1965, explodierten sie geradezu in kreativer Hinsicht, lösten in den drei Folgejahren einen musikalischen Innovationsschub ohnegleichen aus mit ihren drei Meisterwerken, den LPs Rubber Soul, Revolver und Sgt. Pepper. Sie entfalteten ein schöpferisches Potenzial, das es so zuvor noch nie gegeben hatte und das es auch später in dieser Qualität und in einem vergleichbar kurzen Zeitraum von nur 3 Jahren auch nicht wieder geben sollte. Die Beatles markierten in den Jahren 1965 bis 67 unangefochten die kreative Spitze in der populären Musik und sie waren es auch, die diese himmelsstürmende Kreativentwicklung stoppten und ein Rock'n'Roll Revival auslösten mit der Single Lady Madonna vom März 1968, einer Hommage an Fats Domino und mit dem Eröffnungssong des weißen Albums Back in the USSR, einer parodistischen Hommage an Chuck Berrys Song Back in the USA. Damit hatten die Beatles ihren Innovationsdrang selbst ausgebremst und überließen musikalische Neuerungen und Experimente künftig anderen. Der Rock'n'Roll kehrte erstarkt wieder zurück, etwa mit Elvis Presleys Comeback Ende 1968. Viele Veteranen der Rock'n'Roll-Ära gingen wieder erfolgreich auf Tournee. Die populärste US-Band des Jahres 1969 waren die Neo-Rock'n'Roller Creedence Clearwater Revival. In Woodstock trat eine Rock'n'Roll-Showband neuer Prägung auf, Sha-Na-Na, eine Revival-Band, die den 50er-Jahres-Stil mit dem neuen Lebensgefühl der Protest- und Gegenkultur zu verbinden suchte. John Lennon beteiligte sich im September 1969 am Toronto Rock'n'Roll Revival Festival und spielte dort mit einer eilig zusammengestellten Band Rock'n'Roll-Klassiker wie Blue Suede Shoes, Money und Dizzy Miss Lizzy, aber auch eigene Songs. Mark Bolans T-Rex mixte ab 1970 den klassischen Rock'n'Roll mit 12-taktigem Boogie und Psychedelia. Auf eine besonders innovative Verbindung von altem Rock'n'Roll und neuem Glamrock anno 1972 verwies der Buchautor Simon Reynolds, der im damaligen Produzenten Mike Leander einen Erneuerer erkannte, der aus dem alten Rock'n'Roll einen, Zitat, wirklich neuen Sound entwickelte. Als Mike Leander ins Studio ging, um die Rock'n'Roll Session aufzunehmen, schreibt Simon Reynolds, hatte er sich nicht Elvis oder Eddie Cochran angehört, sondern viel aktuellere, tribalistischere Musik, den Voodoo Bayou Sound von Dr. John, Burundi Rhythmen und den minimalistischen Afro-Funk von James Brown. Heraus kam eine atavistisch-futuristische, mechanisch und fast brutal klingende Single Rock'n'Roll Part 1 and 2, gesungen von Gary Glitter, im Sommer 1972 Platz 2 der britischen Singlecharts.
Hello.
Gary Glitter und sein damaliger Produzent machten 1972 auf sich aufmerksam mit einer höchst eigenwilligen und innovativen Neuinterpretation des Rock'n'Roll. Später machte Gary Glitter ganz andere Schlagzeilen. Er wurde verurteilt wegen Kindesmissbrauch. In den 60 Jahren Rockmusik wurde dem Rock'n'Roll immer wieder in Songs gehuldigt, wobei oftmals nicht speziell die Stilform der 50er Jahre gemeint war, sondern die Rockmusik an und für sich. Songs, die den Begriff Rock'n'Roll in der Titelüberschrift führen, gibt es von Velvet Underground, David Bowie, Rick Derringer, Oasis, Asia, Kinks, Rainbow, Ian Dury, sogar Daft Punk und so weiter. AC/DC machten lärmend klar, Rock'n'Roll ain't no noise pollution, und jubelten Let there be rock. Die Heavy Rocker Motorhead beginnen ihre Konzerte meist mit dem Spruch We are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Joan Jett sang die Liebeserklärung I love Rock'n'Roll. Eric Clapton betörte I've got a Rock'n'Roll heart. Bob Seger meinte Today's music ain't got the same soul. I like that old time Rock'n'Roll. Und Billy Joel, der befürchten musste, wie Bob Seger als altmodisch out of style abgetan zu werden, wetterte über die neuen Musikmoden Hot Funk, Cool Punk, Next Phase, New Wave, Dance Craze und warf sie alle in einen Topf It's still Rock'n'Roll to me, später parodiert von Weird Al Yankovic, der daraus machte It's still Billy Joel to me. Die Rockentwicklung ging weiter und griff immer wieder auf die eigene Vergangenheit zurück. In jeder Entwicklungsphase guckte man gerne und ausgiebig in den Rückspiegel, fuhr aber dennoch meistens nicht im Rückwärtsgang. In den 70ern blickten manche zurück in die 50er, in den 80er Jahren wurden die 60er wieder populär, in den 90ern entdeckte man die 70er wieder, in den 2000er Jahren gab es eine 80er Elektropop-Renaissance, auf die eine Post-Punk-Retro-Mode folgte. Parallel dazu entwickelten sich an den Rändern unzählige weitere Retro-Zonen. Zitat: Von den Freak-Folkern über Neo-Psychedelic-Bands bis zum Garagen-Punk-Revival, was eigentlich ein Revival eines Revivals war. Die Pop-Gegenwart war im Kreuzfeuer der Revival-Gleichzeitigkeit gefangen. Ein Sperrfeuer aus zahlreichen und verschiedenen Vergangenheiten flog uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt um die Ohren, schrieb Simon Reynolds in seinem lesenswerten Buch Retromania. Vor allem die späten 60er Jahre, in der die Musik anspruchsvoll und kreativ war, spukt durch die Musikentwicklungen jedes späteren Jahrzehnts. 2006 gab es einen britischen Nummer-1-Hit, der die Jahre 1967 und 1977 absichtlich verband, weil sich in beiden Jahren eine musikalische und gesellschaftliche, fast schon revolutionäre Veränderung vollzog, die Love and Peace, Hippie-Seligkeit 1967 und die rüde Punk-Revolte 1977. Entsprechend lautet die Refrainzeile der schottischen Singer-Songwriterin Sandy Tom, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
Die Schottin Sandy Tom hatte 2006 ein One-Hit-Wonder zu verzeichnen mit ihrem Folksong, der von pophistorischem Bewusstsein zeugte, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair, aus ihrem Album mit einem ähnlich sprechenden und originellen Titel Smile, it confuses people. Lächle, das verwirrt die Leute. Fordere die Leute heraus, experimentiere, probiere was Neues aus, das bringt uns weiter. So etwa lautet die Maxime für kreative Musiker, die Freude an der schöpferischen Veränderung haben. Paul McCartney sagte, in den 60ern hätten die Beatles Spaß daran gehabt, ständig etwas Neues auszuprobieren, und sie wollten sich niemals wiederholen. Andy Summer, der Gitarrist von Police, sagte, wenn wir uns zusammensetzten, um einen Song zu schreiben, bestand unser erster Impuls darin, darauf zu achten, dass wir uns anders anhörten als jede andere Band. Ähnlich lautende Statements gibt es von Radiohead und anderen kreativen Bands und Projekten der Neuzeit. Leben wir derzeit nun im Retro-Zeitalter? Überall wird recycelt und remixed, überall gibt es Reunions, ein Revival folgt dem nächsten. Ständig werden Reissues und Remakes veröffentlicht, ob Reminiszenz oder Renaissance. Gilt die Blickrichtung immer nur der Retrospektive? Wo bleibt die Zukunft des Rock? Stimmt der Satz Rock will repeat itself? Rückbesinnungen gab es immer, wohl auch Wiederholungen. Doch im Anknüpfen an das Altbekannte fand auch immer wieder Erneuerung statt. Natürlich gab es und gibt es Nachahmer, Kopisten, Epigonen, aber es gab auch immer und wird sie immer geben, kreative, neugierige, wagemutige Musiker, die neue Türen in die Zukunft öffnen. Rock is dead, they say. Unsinn. Long live rock, ob tot oder lebendig. Mit dem Klassiker von The Who geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 60-jährigen Jubiläum der Rockmusik zu Ende. Rock is dead, they say.